Was mich natürlich auch erschreckt hat, ist, dass da im Moment drin steht, dass da eine heilige Kuh auch geopfert werden soll. Das heißt, oder was ich einfach wichtig finde, ist, dass Menschen die Möglichkeit haben, ihre Rente über Immobilien, über Wohneigentum abzusichern.
80% des Volksvermögens einer Industrienation sind die Immobilien. Ne? Also die Frage, wie du mit Immobilien umgehst, ist das A und O.
Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute zu Gast Petra Müller, Head of Development Periscope, nicht mehr DRG, darf man nicht mehr sagen, ehemalige Bundestagsabgeordnete und viele, viele andere Tätigkeiten. Und Andreas Schulten, wie nennt man deine Berufsbezeichnung aktuell?
Ja, ich bin stellvertretender Vorstandsvorsitzender oder wie heißt das? Stellvertretender Vorstand bei der liberalen Immobilienrunde.
Ich wusste ja nicht, wohin du willst, aber dann kann ich das unterstützen.
Wo ja Petra meine Chefin ist.
Ne? So ist es. Und wir sind Mitglied, durch Zufall. Ja.
Super, das ist genau das, was uns verbindet.
Ja. Herzlich willkommen. Wir haben natürlich dieses Mal wieder einen Gin dabei, einen norwegischen Bergsen. Wir können ja mal probieren.
Ich habe doch schon probiert.
Oh je.
Also, gut, aber wir machen nochmal.
Zum Wohle.
Kann man jetzt die Eiswürfel hören?
Ja.
Gut.
Vielen Dank.
Und lecker.
Oh, lecker.
Sehr lecker. Wirklich sehr lecker. Lecker.
Und wenn ich auch sehe, ist das nicht das normale Tonic Water, sondern es ist auch ein bisschen erlesener.
Ne? So ist es. Ja, herzlich willkommen. Spannende Zeiten. Wir sind noch gerade mitten in einer politisch unruhigen Zeit, mit einer neuen Regierungsbildung, die ansteht, die sich anschiebt. Heute noch nicht das. Wir haben heute den 3. April, also noch ist nichts passiert, so wirklich. Also man hört schon viel, aber im Moment ist es recht ruhig. In unserer Branche ist es ähnlich ruhig, glaube ich.
Ja.
Zumindest auf der kapitalmarktgetriebenen Seite. Wie erlebt ihr es aktuell? Ihr wart ja wahrscheinlich beide auf der MIPIM.
Ja.
Also ich bin zur MIPIM gefahren, um Petra dort zu treffen.
Ja.
Sonst habe ich da wenig gemacht.
Das ist jetzt das größte Kompliment der Welt. Du fährst zur MIPIM, um mich zu treffen, doch, obwohl wir beide in Berlin
waren. Es war so lustig, Petra. Ich war schon bei einem Empfang irgendwo auf den Höhen da. Das war eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, komm. Doch, du bist
das war
da.
Nach dem Treffen mit mir.
Aber ich war in Nizza.
Da war er auch schon betrunken.
Ich war in Nizza. Und dann sagt Petra, ich bin gerade hier, komme aus Cannes nicht so ganz gut raus. Okay, ich komme nach Cannes, um Petra zu treffen. Und dann treffen wir uns tatsächlich im New York, also was wirklich absurder nicht gehen kann.
Ja.
Und sitzen da an der Bar und trinken beide ein Bierchen. Und so war es dann auch wieder gut. Aber ich habe dann auch wirklich für mich gedacht, ich war wirklich... Wie lange gibt es die MIPIM? Ich glaube, das war jetzt die 32. Ich war 31 Mal auf der MIPIM. Das ist ein irres Privileg. Also jeden März, jedes Mal wirklich in dem Frühling an der Côte d'Azur. Aber ich habe gesagt, oh, wie gut, dass mir das jetzt erspart bleibt.
Ja, wir sind danach aber noch in eine nette Eckkneipe gegangen. Mhm. Also Poet hieß die, glaube ich.
Genau.
Also wir machen jetzt hier die heißen MIPIM-Tipps.
Ja, ich merke schon.
Und die war
Karten
total.
Karten verlinken wir dann.
Ne? Ja, die war total nett. Und man muss sagen, also meine, es ist erstaunlich, aber es war meine erste MIPIM.
Okay.
Und es hat ja nur geregnet. Es war unglaublich kalt. Und an dem Tag, wo ich Andreas treffen wollte, gab es einen Personenschaden auf der Bahnstrecke.
Mhm.
So, das müssen wir jetzt nicht näher beschreiben. Aber dadurch war das mit der Zugverbindung etwas schwierig. Und deshalb haben wir uns in Cannes getroffen, weil sonst hätten wir uns wahrscheinlich außerhalb von Cannes getroffen, weil ich wohnte natürlich auch viel preiswerter außerhalb von Cannes.
Wie Sie es gehört, ja. Ich habe auch in Châteauneuf-de-Grasse, hatte ich mal gewohnt, da war es deutlich preiswerter. Man fährt auch bloß eine halbe Stunde.
Ja, wir müssen ja alle gucken, wir können nicht alle.
Genau, so, dann sind wir wieder beim Thema, ne?
Genau, wie habt ihr die Stimmung dort erlebt unter den Investoren und sonstigen Teilnehmern?
Du, also sehr, schon seit 3 Jahren jetzt sehr souverän. Hm. Wir sind in der Krise. Es sieht alles nicht gut aus. Für mich war überraschend, dass die Banken nach wie vor nichts sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den Bankenportfolien gut aussieht. Ne?
Da kann ich gleich was zu erzählen. Das tut's in keinster Weise.
Vielen Dank. Genau. Ja. Also, und das, also dieses, Diese Sorge, dass da noch was kommt. Banken ist das eine, Versorgungswerke das andere. Ja. Jeder weiß mittlerweile, da knallt noch richtig
was. Es kommt ja auf Investorenseite, also wenn wir uns einfach mal die KVGs anschauen, die Fonds, wenn die halt ihre 50%-Quote reißen, was passiert? Schießt da einer EK nach? Das müssen wir mal schauen. Oder gibt es einen Liquidationsbeschluss? Also was passiert dort? Da wird im Zweifel was auf den Markt gespült werden. Zum Thema Banken. Die Banken haben ja Erleichterung bekommen in den letzten 3 Jahren, um die Themen nicht ganz so hart nach außen zu stellen. Das endet am 31.12. letzten Jahres. Und da hat noch alle nochmal eine EZB bzw. BaFin-Sonderprüfung im Haus. Zumindest bei den Relevanten, was dann irgendwann mal alle mehr oder weniger waren. Somit konnten sie ihren Abschluss 24 bei den meisten noch relativ gut darstellen. Tag der Wahrheit ist jetzt. Also jetzt, dieses Jahr, wenn die, muss alles offengelegt werden, was schlummert. Und es gibt so ein paar Banken, also die auch bei uns hier ums Eck sitzen. Da weiß ich, dass ein Drittel ihres Kreditbuches Projektentwicklung sind. Und da können wir uns, glaube ich, alle ausrechnen, dass es da auch Abwertungsthemen gibt.
Der faule Kredit kommt wieder.
Genau. Der faule Kredit kommt wieder. Und,
ja, aber das Thema ist ja auch, dass wir jetzt ja durch das große Schuldenpaket, also im Prinzip, wir sind ja auch durch Investoren finanziert. Also Periscope, früher DLE, kennt wahrscheinlich noch mehr als jemand als Periscope, aber gut. Und wir wissen ja, wir wollen gerade einen Investorenbrief rausgeben und ich soll da eine politische Einschätzung geben. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also unabhängig davon, dass gestern der Wahnsinnige in den USA dann die Zölle erhoben hat, womit wir natürlich irgendwie alle umgehen und auch der Aktienmarkt jetzt erstmal wieder rotiert. Vielleicht stabilisiert sich auch wieder alles. Herr Musk hat gestern den Ausstieg gesucht aus dieser Regierung. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so schnell geht.
Ja, und ich hätte gedacht, dass zumindest im Sommer so diese
Saison. Ja, ich habe auch gemeint, er bleibt ein bisschen länger, aber dem ist sein Aktienkurs halt auch wichtig. Und wir können kaum Prognosen abgeben, wie sich entwickelt, was entwickelt und wie Immobilienpreise sich entwickeln. Weil die ganzen Faktoren, gerade durch diese Regierungsbildung, die du sagst, es ist ruhig. Ich will jetzt Frau Eske nicht zitieren, die sagt, ja, da kommt so ein Anfänger ins Kanzleramt, hat sie gesagt. Das ist ein tatsächliches Zitat. Ne? Ja, ich meine, wie unterhalten Sie sich da miteinander? Das ist für mich also zum Beispiel mal eine sehr spannende Frage. Und Herr Söder versucht, Einfluss zu gewinnen auf diese Regierung, einfach mehr als die CSU schon hatte. Das ist auch eine starke Strömung. Und ich beneide Herrn Merz gerade nicht. Aber Frau Merkel konnte es einfach alles so in der Waage halten. Ich meine, die meiste Zeit hat die ja mit der SPD regiert und nicht mit der FDP. Ja. Sondern eigentlich haben wir ja diese Regierung, CDU, SPD, seit 30 Jahren gefühlt. Ein paar Unterbrechungen.
Eine Unterbrechung, genau.
Ja, zwei.
Zwei.
Ja, einmal FDP, FDP und CDU, da war ich dabei.
Ja.
Und einmal jetzt die Ampel.
Ne? Ja, stimmt. Ja,
zwei Unterbrechungen. Ja. Entschuldigung. Aber
die Sache ist doch die, Angela Merkel hatte die Finanzkrise. Ne? Das war die Krise, die sie bewältigen musste. Das war nicht ihre Krise, sondern das war die Weltkrise. Das haben alle geregelt. Ich bin kein Friedrich-Merz-Freund. Ich habe mich halt hier über dieses AfD-Thema zum Holocaust-Gedenktag furchtbar aufgeregt, habe gesagt, wie unsensibel kann man sein. Aber ich war ja Team Robert und er macht die grüne Politik. Ich finde es gerade hervorragend, weil wir gucken sehr national gerade. Wir gucken auf unsere deutschen Banken, wir gucken auf den deutschen Immobilienmarkt und so weiter. Und jetzt, das ist komplett richtig, gerade mal auch auf Trump, Musk, China zu gucken. Interessant ist doch, was eigentlich Ursula von der Leyen macht. Ne? Also das ist aber interessant, wie sie das sagt. Also China, Asien sagt, wir sind geschockt. Ursula von der Leyen, wie war die Headline? Wir bereiten gerade Gegenzelle vor oder so. Ne? Wo ich sage, oh, das ist Appeasement. Also das ist, warum macht Europa an dieser Stelle nichts? Ne? Warum? Und da sind die Europäer, also viel häufig steht ja gerade, sie einigen sich gerade, also Europa ohne einen amerikanischen Freund.
Also was so schön, wenn man ein Feindbild hat, hat der Tag Struktur. Ich glaube, das passiert auch gerade wirklich so ein bisschen in Europa. Hoffentlich. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Wunsch von vielen. Vielleicht nochmal kurz auf das Schuldenpaket zu kommen. Das hat ja schon alleine die Ankündigung dessen hat er dafür gesorgt, dass der 10-Jahres-Swap um 60 Basispunkte gestiegen ist, was den einen oder anderen wirklich getroffen hat. Das ist schon ein Riesenthema. Also alleine wir wissen alle, wenn die Schulden ausgeweitet werden, wird unsere Bonität schlechter, die Refinanzierung wird schlechter, etc. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf alles. Also das jetzt, sehen wir dann.
Lass mich aber trotzdem nochmal Europa sagen. Europa hat danach gelächzt, dass Deutschland dieses Investitionspaket reinbringt.
Ja.
Ne? Und da müssen wir immer wieder hindenken. Und das tun wir meiner Meinung nach zu wenig. Was bedeutet Deutschland eigentlich für Europa? Ne? Also was tun wir? Und das hat Angela Merkel, na gut, das ist im Nachhinein, soll man nicht treten und so weiter. Aber hier Nord Stream 2 war schon immer der große Fehler. Also hier, Franzosen, Holländer, alle haben immer wieder gesagt, was reitet euch Deutsche denn da eigentlich? Ne? Also da war sie nicht Europäerin an dieser Stelle. Und die Frage ist im Moment meiner Meinung nach in den nächsten ein, zwei Jahren wirklich, werden wir Europa? Ne? Ich meine, wir haben dann noch unser Ungarn und unser Tschechien und so weiter. Interessant, ganz interessant ist die Figur Meloni. Ne?
Also, absolut.
Und da sage ich immer, als Grüner, ne? Wir müssen mehr Meloni wagen. Ne?
Finde ich auch so. Sie wird ja immer noch so ein bisschen zu sehr in die rechte Ecke geschubst, wo sie, glaube ich, nicht so hingehört. Also das ist eher ein mediales Thema. Und sie hat in ihrem Land schon für Fortschritte gesorgt, also in jeglicher Hinsicht. Also Migration, klar, da muss man hart durchgreifen. Das wird so nicht weitergehen, das muss auch jedem klar sein.
Sie ist ja auch stark betroffen.
Ja, also sie sitzt halt am Mittelmeer und bekommt die Schiffe ab zum größten Teil. Aber auch bei vielen anderen Punkten. Also Italien ist für Unternehmen relativ interessant geworden mit der Steuerpolitik etc. Also da setzt sie, glaube ich, schon die richtigen Akzente.
Also ich bin ja bekennender Italien-Fan, habe mich von Spanien nach Italien entwickelt, wohne ja jetzt auch in den Ferien immer da und kann Italien nur loben. Von der Verlässlichkeit her, wenn du da Eigentum erwirbst, das ist alles eben easy. Kostet auch viel weniger bei den Notaren, wenn wir mal über Gebühren sprechen. Ich habe es eben ja schon erzählt, du fährst in ein Parkhaus unterm Bahnhof, da tankst du elektrisch umsonst und dann fährst du mit dem Schnellzug für 25 Euro vom Brescia nach Milano. Mehr geht nicht.
Und in der Stadt.
Ja, und du kannst diese Strecke auch nutzen, die geht dann noch bis Venedig und die geht dann auch später wieder nach Zürich zurück. Das ist der gleiche Zug, der da pendelt. Das haben wir in Deutschland einfach noch nicht. Aber ich will nochmal zurück zu den Europäern und was Andrea gesagt hat. Ja, wir sehen uns erstmal immer selbst. Das ist deutsch. Und das war auch natürlich unsere Stärke über Jahre unter Frau Merkel. Aber Frau Merkel war eine Mediatorin. Also die hat alles mediert, sozusagen. Ne? Den Obama genauso wie den Franzosen.
Ja, Xi Jinping und so.
Und ja, sie war durch ihre Art, das ist ja ihr Charakter auch ein bisschen, was man manchmal, hat man sie ja Teflon-Merkel genannt, aber das ist ja einfach ihre Art und das ist ihre Struktur und ihr Charakter. Und der hat dazu geführt, dass sie unaufgeregt, uneitel, das ist ganz wichtig, dieses Wort, mit allen gesprochen hat und dann den Weg gesucht hat. Nicht unbedingt den Kompromiss, sondern den Weg. Und das ist ein Unterschied. Ich glaube, dass Ursula von der Leyen schon viel von ihr übernommen hat übrigens.
Ja, wahrscheinlich.
Ich kenne die beiden ja noch aus der Regierungsbeteiligung. Und was zum Beispiel auch nie bei Frau Merkel richtig nach außen getreten ist, wie positiv sie Frauen unterstützt hat. Also das ist so ein Aspekt, der ist überhaupt nicht öffentlich geworden. Aber ich kann das aus eigener Betrachtung und auch aus eigenem Erleben sagen, dass sie, obwohl ich ja nicht in der gleichen Partei war, dass sie aber sich tatsächlich mitkriegte, wie ich mein Mandat verlieren würde und dann auf mich zukam, persönlich. Das muss man erstmal haben und das muss man erstmal machen als Bundeskanzlerin. Und da war ich ja nicht die Einzige, das ist jetzt nicht, weil ich das war, sondern das ist einfach so, dass sie bei Frauen einfach hingeschaut hat. Was machen die, wie laufen die Karrieren, mit welchen Schwierigkeiten haben die zu tun? Und man sieht ja auch jetzt im neuen Bundestag, wie viele Frauen sind da? 25% oder so?
Ja, sehr übersichtlich.
Ja, und die Grünen haben 50% Frauen und die CDU hat eine 30% Frauenquote und ich glaube die Linken und die anderen auch. FDP ist nicht mal da, die hat ja keine Frauenquote. Die hätte auch nicht wesentlich dazu beigetragen, um das mal klar zu sagen. Aber das sind alles so Punkte, die hat sie einfach gemacht, so ganz nebenbei, keinen Staub aufgewirbelt, uneitel, wieder das Wort dafür. Und ich fand das schon gut. Ja. So, und jetzt sind wir natürlich, wie Andreas gerade sagte, in einem Europa unterwegs. Wir werden zusammen wachsen müssen. Wir werden jetzt von außen durch den Druck noch mehr gezwungen. Und wir müssen halt sehen, wie wir mit den einzelnen Themen umgehen. Auch mit denen, die vielleicht dann nicht in der Stromlinie mitschwimmen wie Ungarn, aber trotzdem dabei sind. Und es ist ja auch erstmal wichtig, dass sie nicht ganz ausscheren. Ja? Ja.
Also ich glaube, die muss man wirklich ein bisschen mit einfangen.
Und nochmal zurück zum Kapitalmarkt. Habt ihr ja auch gesehen. Ich habe gestern noch eine Grafik gesehen. Wie entwickeln sich in den letzten 3 Monaten europäische Aktien und wie entwickeln sich andere weltweiten Aktien, unter anderem Amerika? Ne? Hm. Da sage ich, wir müssen uns vielleicht wirklich nur zurücklehnen. So schlimm ist es gar nicht. Ne? Also das heißt,
da gibt es auch so ein paar Ausreißer, die glaube ich, den DAX gerade pushen, also wie ein Rheinmetall oder sowas.
Ja, gut, also.
Ja.
Aber dafür ist das Paket ja da, damit es Rheinmetall und den anderen aber, genau, gut geht.
Am Ende ist der Aktienmarkt immer lauter Besonderheiten. Ne? Das ist ja gerade die Kunst an der Sache. Aber gut, ich habe halt hier ganz normal meine Vermögen irgendwo in irgendwelchen Fonds und so weiter. Die sind halt alle mit den großen 8 super Aktien bestückt gewesen und das ist gerade wirklich bitter. Ne? freut mich für die globalpolitische Situation, aber da gucke ich mir das halt an und sage, wir reden alle hier über, ist Merz jetzt gut und wer kommt da in die Regierung und so weiter und wir sind ja Wirtschaftler, wir drei. Ne? Ja. Also wir gucken uns an, wo funktioniert, also auch nochmal ganz interessant, ich fand ja Trump, ich habe ihn nur an einer Stelle verteidigt, er hat selbst gegenüber dem Iran alle Kriege, alle Konflikte vermieden. Mhm. Was reitet den eigentlich jetzt da in vor Somalia, in die Houthi-Milizen da rein zu bombardieren und so weiter? Das sind alles Dinge, wo ich sage, Europa hat, sorry, das ist jetzt ein hochtrabendes Wort, die strahlendsten Jahre jetzt vor sich. Ne? Also das spielt allen Europa in die Karte. Ne?
Ja. Also ich muss jetzt eine persönliche Anmerkung machen. Ich habe dich noch nie als Wirtschaftsmenschen gesehen, sondern als künstlerisch denkenden Architekturfreund.
Ja. Frag mal meine linksliberalen Freunde.
Turbo-Kapitalist.
aber diese Facette, das liegt vielleicht ja auch an unserer Zusammenarbeit oder wie wir aufeinander trafen, also das erste Mal beim Wein und Essen.
Ja.
Und haben dann beschlossen, wie wollen wir in Zukunft leben? Das war unser Satz. Ne? Das war so. Und da bin ich also über Turbokapitalismus von Andreas, habe ich gar nicht nachgedacht.
Ja, genau. Na, guck mal, uns verbindet die liberale Immobilienrunde. Ne?
Ja.
Also, und das machen wir auch. Wir haben demnächst hier Vorstandssitzungen. Wir wollen da richtig
bei dir zu Hause
Druck reinmachen.
Ja.
Richtig, wir müssen jetzt wirklich die liberale Fahne hochhalten. Sorry.
Also, finde ich auch.
Gerade jetzt.
Absolut.
Wir sind ein Gefäß, die es gut können. Ne?
Ja.
Und das ist ja meine andere Seite, wo ich eben meinen grünen und künstlerischen Freunden sage, ich lasse mehr Eigentum, mehr Eigenverantwortung, mehr Freiheit, weniger Staat, volle Kante. Ne? Mhm.
Wieso hast du Robert Habeck gewählt?
Der ist...
Wenn ich das jetzt sehr ernst gemeinte Frage.
Ja, ja. Er hat für mich der war der Einzige im Wahlkampf, der irgendwo ein Wirtschaftskonzept hatte, wo er sagte, so könnte Wirtschaft funktionieren. Ne? Also, und er sagt, wir müssen, ganz kurzer Elevator-Pitch, wir können unseren Kindern Schulden überlassen oder wir können ihnen einen kaputten Staat überlassen. Ich überlasse ihnen lieber die Schulden. Ne?
Also, ja, und eine Zukunft, so hat er es gesehen.
Ja.
Also ich würde das jetzt ein bisschen bestreiten, aber...
Das sind harte Worte, aber ich fand den CDU, ich finde das alles okay, was Friedrich Merz macht und drückt ihm echt die Daumen.
Ja.
Genau.
Die Grünen haben ihn aber auch in die Zwickmühle genommen.
Die Grünen, ja, haben, Grünen haben das Paket deutlich verbessert, muss
eben
man sagen.
So, ne? Für dich dann, ne?
Nein, sie haben eben Dekarbonisierung nochmal reingebracht und an der einen oder anderen Stelle auch wirklich einen politischen Haken rausgeholt und so. Also das fand ich, klar, das ist Mini, das ist Pillepalle.
Nee, es ist überhaupt nicht Pillepalle, weil es ist für einen konservativen Menschen, den ich jetzt nicht bin, das weißt du, aber für konservativ denkende Menschen war das ein Eingeständnis und Merz hat sich mutig, wie ich erstmal finde, in diese Zwickmühle begeben, von zwei Seiten Zugeständnisse abverlangt, wurden ihm abverlangt, so würde ich es mal ausdrücken. Und er hat es gemeistert, um seine Mehrheiten zu bekommen. Ne? Das ist jetzt nicht Merkelsch, aber es war erstmal gut. So würde ich es auch sehen. Ich habe ihn anders eingeschätzt. Ich habe ihn dogmatischer gesehen bis jetzt.
Ja, oder so. Behutsamer. Ne? Also er ist so ein All-In-Mensch, wo ich sage, oh, genau.
Weiß ich noch nicht, aber du das sagst.
Das habe ich mich den ganzen Wahlkampf gefragt, also durch alle Parteien hinweg. Diese, jetzt mal schonungslos ehrlich zu sein, ich weiß, das ist in der Politik immer ein Thema, aber zu sagen, pass auf, wir brauchen Aufrüstung, wir müssen ein Investitionsprogramm machen, wir brauchen das alles wirklich. Das haben die Grünen schon zum Teil gemacht, aber halt in ihrem Sprech, den keiner jetzt mal hören konnte nach 3,5 Jahren, um das mal freundlich auszudrücken, ob es jetzt die CDU, die FDP, die SPD und von mir aus auch die AfD gewesen wäre, sagt, pass auf, wir müssen das machen, das ist unser Plan, wir müssen aufrüsten, wir müssen unsere Infrastruktur in den Griff kriegen, einfach zu sagen, wir geben jetzt richtig Geld aus. Vorher zu sagen, wir treten auf die Schuldenbremse und das ist der linke Quatsch ist vorbei und gefühlt einen Tag danach alles aufzugeben, das stößt viele vom Kopf, sieht man auch an den aktuellen Umfragen. Also und wenn man sich halt anschaut, wenn man nicht hier die Union nimmt, sondern nur die CDU gegen AfD, dann ist da eigentlich nichts dazwischen.
Ja, nein, also gar nichts mehr.
Das ist halt das gefährliche Spiel, was eingegangen ist. Also wir hoffen, dass diese Konstellation, die sich hier zusammenschiebt, auch funktioniert, weil sollte es tatsächlich zu Neuwahlen kommen, könnte es wirklich bitter werden.
Das sehe ich genauso. Das ist ja auch die Angst, die viele im Moment umtreibt.
Ja.
Man muss natürlich sehen, es wäre im Prinzip im Moment 1/5 der Bevölkerung mit ihrer Wahlaussage ignorieren. Ja. In dem, wie wir auch gerade argumentieren, ja. Also die da ihre Stimme abgegeben haben, das ist etwas, was ich als Politikerin gelernt habe, das musst du akzeptieren.
Ja.
Und dann musst du mit umgehen. Und ich bin mir nicht immer so sicher, auch wenn ich das Urteil jetzt bei Frau Le Pen und so weiter, alles gut. Aber wir müssen anders mit der AfD umgehen. Und ich glaube, die Ausgrenzung ist nicht die Lösung. Ja. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf Merz, die SPD, die dann jetzt, die SPD ist eigentlich der Wahlverlierer.
Ja, mit 16, ja. Was hatten sie, 16 oder was?
Ja.
Auf jeden Fall unter 20.
Ja.
Und macht jetzt nochmal eine Mitgliederbefragung, genau.
Und macht jetzt nochmal eine Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag, aber der Merz muss mit dem Koalitionsvertrag auch durch den Parteitag.
Das dürfte noch schwieriger werden. Ja.
Da bin ich mal gespannt, wie das geht.
Da würde ich aber sagen, sind die Konservativen disziplinierter. Ne?
Das sagst du jetzt so.
Hoffe ich.
Also ich kenne FDP-Parteitage, da ging aber die Post ab. Und da hat auch jeder mal gesagt, was er denkt, weil er das auch braucht. Ja, die arbeiten ja alle in dieser Partei, das machen die ja alle freiwillig. Berufspolitiker sind nur die mit dem Mandat.
Ja.
Letztendlich besteht eine Partei aus Feierabendpolitikern, das nenne ich jetzt, ist nicht despektierlich gemeint, sondern es sind Menschen, die machen Politik aus Antrieb heraus am Feierabend neben ihrem Beruf. Und die kämpfen und streiten und hängen sich aus dem Fenster und sind in ihrem Ort und in ihrem Zuhause ansprechbar für die Sorgen und Nöte von anderen Menschen. Das ist eigentlich erstmal eine ganz tolle Geschichte. Und wenn die dann auf so einen Parteitag kommen und dann müssen die etwas erklären bei ihren Nachbarn oder bei ihren Parteifreunden zu Hause, was sie nicht mehr erklären können, dann haben die ein Riesenproblem.
Ja.
Und das wird so ein Parteitag möglicherweise werden. Ich habe ja bei der CSU gelernt, da ist das anders, aber schauen wir mal. Ne?
Habt ihr Erkenntnisse, wie das aktuell gerade zu unserem Thema in den Koalitionsverhandlungen beim Thema Wohnungsbau etc. aussieht, ob es was da so geleakt wurde? Kennt ihr Internas vielleicht?
Ja, Petra kennt das auch und runter. Du musst ja deinen Investorenbrief schreiben, genau.
Ich habe auch. Also ich habe tatsächlich das Positionspapier der Arbeitsgruppe, die jetzt Infrastruktur mit dem ersten Namen heißt, Verkehr, Digitales, Stadtentwicklung und Bauen, die geleitet wurde von Seiten der CDU von Ina Scharmbach, der Ministerin aus NRW, zuständig auch für Bauen und Stadtentwicklung. Ich glaube, in NRW ist auch noch Heimat dabei, bin ich ganz sicher. Und da an diesem Papier kann man sehr gut ablesen, finde ich, wie diese beiden Kräfte zusammengekommen sind. Da hat Ina Scharmbach, wenn ich das jetzt Vermutung, sage ich mal, für den Bau gewisse Konjunkturpakete, Beschleunigung vorgesehen, für den Neubau oder Entschlackungen und so weiter. Da bin ich jetzt erstmal sehr zufrieden. Und wenn ich das Thema dann zum Wohnen oder zum Mieten für den Mieterschutz sehe, nichts gegen Mieterschutz, aber da finde ich, da wird es dann irgendwann zu viel. Und es ist so, was mich natürlich auch erschreckt hat, ist, dass da im Moment drin steht, dass da eine heilige Kuh auch geopfert werden soll. Das heißt, oder was ich einfach wichtig finde, ist, dass Menschen die Möglichkeit haben, ihre Rente über Immobilien, über Wohneigentum abzusichern. Das heißt, ich gehe hin, ich kaufe irgendwann, wenn ich in der Familie werden will oder was auch immer, mir eine Wohnung und kann diese irgendwann verkaufen und muss keine Steuern bezahlen. Das halte ich wirklich für wichtig.
Definitiv.
Ja. So, und das ist ja die Altersabsicherung. Da wird ein Leben lang gespart und dieses Eigentum gepflegt. Ne? Also unten die soziale Integration und alles, man ist ja da zu Hause. Das ist ein ganz anderer Umgang mit Immobilien und Lebensrealität. Ja. Und da soll das jetzt demnächst besteuert werden. Und das ist übrigens ja auch ein Anlagesystem für viele Mittelständler.
Ja.
Die mit Aktienmarkt und mit Fonds oder anderen Invests überhaupt nichts am Hut haben, sondern die noch klassisch in ein bis zwei oder drei Familienhäuser, wie man das dann in so kleineren Orten hat, investieren. Da sind die Mietwohnungen drin, da sind die Mieter 10 Jahre drin, da kennt man sich, ja. Und da wird alles gehegt und gepflegt und das ist, und dann wollen die das verkaufen, um dann später ihren Lebensabend damit zu finanzieren. Ja. Und das finde ich keine gute Idee.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Ich habe da bleiben wir mal beim Bauen, oder was ist Immobilie überhaupt auch kapitalmäßig? So, dann komme ich, das finde ich lustig, dass du mich als Wirtschaftsmensch noch gar nicht gesehen hast, aber das war ja mein früheres Leben als Immobilienweiser.
Ich kenne dich auch beruflich, aber ich habe dich trotzdem so nicht
gesehen.
Ich stand
dann immer da und habe gesagt, Kinders, 80% des Volksvermögens einer Industrienation sind die Immobilien. Ne? Also das heißt, die Frage, wie du mit Immobilien umgehst, ist das A und O. Ich persönlich sage, wir machen in unserer Gesellschaft wirklich einen ganz furchtbaren Fehler, dass wir eben wirklich diese Mietdeckel haben, Mietpreisbremsen haben. Den alten Menschen lassen wir super tolle Wohnungen, super tolle Infrastrukturen für 5-6 Euro. Und die jungen Menschen, die Wohnraum suchen, genau da, denen sagen wir 20 Euro. Ne?
Ja.
Also das ist ein Generationenkonflikt, wo ich sage, Kinder, also gerade die SPD, die sich immer so als sozial geriert, ne? Also das ist ich rede mich richtig in Wut bei der SPD.
Sehr gern. Ne?
Das ist eine Rentnerpolitik und eine Mieterpolitik. Ne? Das haben die jetzt in dem Nachkrieg Deutschland sehr schön aufgebaut. Da kriegen die auch ihre Wählerklientel her. Da können die auch mit den Medien super gut, also gegen Rentner, gegen Mieter darf man überhaupt nicht sagen.
Aber was haben sie denn bei den Rentnern erreicht? Aber, dass die Renten kleiner werden, weil sie eben zu viel gemacht haben.
Aber volkswirtschaftlich ist das alles ganz
gut. Wir sehen es auch in Berlin, also was die Linken hier bei der Bundestagswahl abgestaubt haben, mit den Punkten, die sie vorgebracht haben, ist ja gruselig.
Das ist der Grund übrigens liberale Immobilienrunde, wo ich sage, da haben wir einen grundsätzlichen Fehler in unserem gesellschaftlichen Denken. So. Nur die Frage ist, wie löst du das auf? Ne? Also das heißt, wie machst du etwas sozialverträglich? Und da jetzt nochmal zu der Besteuerung jetzt im Koalitionsvertrag, die dann kommen wird. Im Prinzip sage ich, die Grundsteuer wirklich hochknallen. Also wir müssen eigentlich sagen, wer Immobilien irgendwo besitzt. Ne, das
du meinst die Grunderwerbsteuer?
Die Grundsteuer.
Die Grundsteuer.
Ne? Also, weil eigentlich sage ich, jeder, der zu viel Wohnraum hat, ne, der muss eigentlich was zahlen. Also wir haben wir haben wirklich diese 45 Quadratmeter pro Nase. Da sind wir auf der Höhe von der Schweiz und von den USA. Mhm. Also kein anderes Land hat so viel Wohnraum wie Deutschland, statistisch gesehen.
Ja.
Das liegt dann auch teilweise irgendwie, was weiß ich, irgendwo im Bayerischen Wald.
Ich wollte gerade sagen, es liegt nicht im Ballungszentrum.
Es liegt nicht in den Ballungszentren, aber guck dir mal an, wie viele schwarze Fensterwohnungen wir in Berlin haben. Wie viele Akteure sind irgendwie nur 3-4 Monate in ihrer Wohnung. Ich selber bin einer, ich versuche auch gerade, das zu kompensieren. Ich bin natürlich Nutznießer. Ich habe eine 170 Quadratmeter Wohnung und dank Mietpreisbremse zahle ich dafür einen Apfel und ein Ei. Und sage ich, sorry, das ist komplett falsch. Ne? Mhm.
Ja gut, aber das nächste Fehlbelegungsabgabe, Thema.
Fehlbelegungsabgabe.
Genau, Berlin überhaupt, ja. Fehlbelegungsabgabe. Mhm. Habe ich bei welchen Podiumsdiskussionen auch immer alle möglichen Politiker gefragt. Da hat mir dann neulich nochmal jemand von der CDU, der Lutzak, glaube ich war es, gesagt, ja, die können wir nicht wieder einführen, ist zu kompliziert. Herr Müller hat sie damals abgeschafft als Senator. Ne? Und natürlich gibt es viele Wohnungen und es würde sehr viel Geld auch für die Stadt, für den Senat, fürs Land in dem Fall generieren, wenn man das machen würde. Aber das Problem, das du ansprichst, und jetzt wollen wir den alten Menschen, die sich zu Hause wohlfühlen, auch ihre Wohnung nicht nehmen. Aber wenn sie freiwillig umziehen wollen, genau, weil ihnen die Wohnung zu groß ist. Das ist ja auch immer alles so eine Frage. Ja. Oder vielleicht auch in etwas Bequemeres ziehen wollen, weil dann nämlich kein Aufzug ist und die Dusche oder die Badewanne nicht mehr passt vom Alter her. Ne? Das ist ja das Problem auch der Kieze. Auch ein von außen aufgedrücktes Problem, dass ich die Bäder nicht ändern darf. Ja?
Ja.
Aber wenn ich nun älter bin, brauche ich eher eine Dusche als eine Badewanne. Das ist einfach so. Dann können die nicht wechseln, weil sie eben da 5 oder 7 Euro bezahlen und eben in einem anderen Wohnung 20.
Ja. Stellen sich ökonomisch schlechter.
Genau. Ja. Das und deshalb ziehen die nicht aus. Das ist der Grund.
Aber wir vermischen andauernd diese, also Wohnen als Sozialfaktor und Immobilien als Asset. Also wir drei sind eigentlich Immobilien als Asset-Denker.
Ja.
Und wir müssen überlegen, dass das eines der wertvollsten Güter überhaupt einer Volkswirtschaft ist, also Raum zu haben. Also, und jetzt komme ich wieder auch zu meinem Ressourcenthema, warum ich da schon sehr grün bin. Ratet mal Europa in seiner Entwicklung in den Nachkriegsjahren. Ne? Das haben wir ja diesen Urban Sprawl. Also das heißt, wir haben lauter Stadträume neu erschlossen und wir haben überall neue Gebäude gebaut. Wie viel größer sind die ganzen Stadträume und bebaute Flächen geworden nach dem Zweiten Weltkrieg gegenüber vorher?
Ja, weil wir ein Auto hatten. Das Auto hat
80%.
Ja, das Auto hat das bestimmt.
Unsere Ressource bauen sind nach dem Zweiten Weltkrieg, und das ist unsere Generation.
Mein Professor an der Hochschule hat gesagt, ja, Fahrrad, das fällt um.
Ja.
So, das nehmen wir nicht.
Und da bin ich Fan von Werner Sobeck, der sagt, und wenn das 8 Milliarden Menschen genauso machen, dann ist unser Planet kaputt. Und das meine ich mit Ressource, Gebäude. Also wir müssen uns klarer sein, was das für ein Wert ist. Und deswegen, und da irgendwelche politischen Maßnahmen, und deswegen sage ich immer Eigentum, ganz wichtig. Ne?
Also
Eigentumsquote, unbedingt.
Eigentumsquote, gab es da so ein paar Wahlprogramme, die dann sagten, zum Beispiel von der FDP, die dann sagten, Grunderwerbsteuer für die eingenutzte erste Immobilie auf jeden Fall weg. Kann man noch ein paar andere.
War übrigens meine Idee.
Sehr gut.
schon in vielen vorherigen Wahlkämpfen.
Aber das sind ja so Themen, die Eigentumsquote ist halt so schlecht. Deswegen haben die Deutschen im Gegensatz auch zu Italienern, Spaniern, Griechen etc. Man hat ein deutlich geringes Vermögen, weil das halt nicht da ist und nicht vererbt wird, was da ist. Klar, Zweiter Weltkrieg hat ja auch ein bisschen die Landschaft verändert. Aber das ist natürlich ein wichtiges Thema. Und das jetzt wird es natürlich zunehmend schwieriger bei den aktuellen Zinsmaßnahmen und Baukosten, sich Eigentum zu schaffen. Deswegen haben die Linken, glaube ich, auch ganz gut auf dem Thema Mietendeckel etc. rumgeritten. Das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich hoffe nicht, dass es in einem Koalitionsvertrag dann noch enger zugeht. Schauen wir mal, weil das Neubau wissen wir, glaube ich, selber. Petra ist ja da mittendrin. Der ist schon stark eingeschränkt.
Absolut.
30% weniger Bauanträge in in Berliner Bezirken.
Hier, Projektentwicklerstudie Wolfing-Gieser, unser Development Monitor. Also die Baustarts sind seit der Peakzeit von, was war das, 2021, um 63% zurückgegangen.
Das wird noch weitergehen. Das ist ja jetzt die 30% Rückgang an Bauanträgen. Ja, nochmal, also ich glaube fast, dass der Neubau zum Erliegen kommt.
Ja, also das eine sind ja die Genehmigungen, das andere ist ja, wer fängt das trotz Genehmigung nicht an, weil er das Geld nicht zusammenkriegt.
Aber der Knackpunkt kam tatsächlich, wann war das, als die die Förderung ausgesetzt haben für KfW.
Da waren 21.
21. Ja. Also wie Andreas sagt, das war der erste Knick.
Und wer war schuld?
Ich weiß genau, wer schuld war. Ich hätte es jetzt nicht gesagt. Ja? Ich hätte es nicht gesagt, weil ich glaube, dass der Herr Altmaier dem lieben Robert, deinem Robert, da ein Ei ins Nest gelegt hat. Insofern bin ich da mit der Schuldzuweisung
vorsichtiger. Okay.
Vorsichtiger.
Ja, sehr nett.
Sehr nett in diesem Fall. Ja, aber es geht ja nicht nur darum, jemandem eine Schuldzuweisung zu geben, sondern zu analysieren, damit wir das dann besser machen können oder anders. Warum ist das passiert? Und es gab fertige Dinge, fertige Bauanträge und dann wird die Förderung eingestellt. Und dann passt die Finanzierung nicht mehr. Und da waren wir auch schon in Richtung 3-4% unterwegs. Wir waren schon lange weg von 1-2%.
Ja.
Und dann tut das weh. Ne? Das ist ja für eine junge Familie und wir müssen nicht immer nur Familien nehmen, sondern auch für ein Paar oder wer auch immer eine Einzelperson in diese Wohnung zieht, die sich da ihr Konzept gemacht hat und dann plötzlich muss die 500-600 Euro im Monat mehr bezahlen.
Das klappt nicht.
Klappt dann nicht mehr.
Das hat auch viele Projekte von uns getroffen. Wir waren mit den Kunden unterwegs, die dann sanieren oder was nachverdichten wollten etc. Die Projekte wurden alle abgeblasen. Also das ging dann gar nicht mehr auf.
Und da ging es auch los mit den Schwierigkeiten bei den Bauträgern. Also war alles schon 21.
Ja. Es gibt jetzt eine ZIA-Zukunftsstudie. Ich weiß noch nicht so genau, was drinsteht. Die soll relativ progressiv auch wieder sein. Ich lasse das von dem Martin Rodeck in unserer GIF-Runde am Dienstag mal erklären, was da drin steht.
Ja.
Lass uns doch mal überlegen, wie geht es denn weiter. Also wir sagten gerade, kapitalmarktgetriebener Immobilienmarkt,
schwierig.
Wirklich sehr
also ich sag mal, mit den aktuellen Zinsen musst du halt mit den Baukosten runter.
Aber Punkt. In dieser Studie von Wulfing-Gesau oder in den Datenstrukturen, es wird ja weiter gebaut. Ne? Also die größten Developer sind im Moment der Bund und die Länder geworden. Ne?
Ja.
Das ist ganz interessant. Also da fließt richtig viel Geld gerade aus unseren öffentlichen Kassen in den Bausektor. Mal gucken, wie lange die das durchhalten. Ne? Mhm. Das haben wir früher schon mal gehabt. Da ist natürlich dann auch hier unsere Pakete, unsere Millionenpakete fatal. Ne? Also wo ich wieder sage, mal gucken, wie dann die Qualität aussieht, wie das Ganze dann auch wirklich politisch umgesetzt wird. Und damit will ich eine Frage mal machen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber gibt es eigentlich von der AfD Positionen zum Thema Gebäude, Immobilien, Bauen? Ne? Das glaube ich überhaupt nicht.
Doch, es gibt welche.
Kommen wir gleich zu. Als ich gestern in Rostock war, habe ich wieder gesagt, das Problem der AfD, die sind eigentlich komplett apolitisch. Ne? Also wenn wir gerade über Politik sprechen, haben wir ein Gefühl dafür, man könnte es so machen, man könnte es so machen, man könnte es so machen. Das Problem ist tatsächlich das zerstörerische Potenzial in der AfD. Ne?
Ja.
Also das ist eben unpolitisch. Und das ist eben das, finde ich, auch Problem an der Stelle, wo du sagtest, Petra, vielleicht ist es falsch, sie abzukanzeln. Also man müsste dieses Unpolitische einfach immer wieder klar zum Tragen bringen. Ne?
Also ich wollte eigentlich gerade in die Zukunft, aber man muss natürlich auch immer zurückgucken, warum ist etwas so. Jetzt aber nochmal kurz zur AfD. Es gibt sicherlich jede Menge Wähler, die AfD gewählt haben, weil sie frustriert sind.
Genau.
Ja, und die Ampelkoalition hat noch die Sahnehaube oben drauf gesetzt. Das muss man also ganz klar so sehen. Das war nicht mehr zu verstehen. Und da sind wir bei einem Punkt. Politik ist nicht immer zu verstehen. Politik kann nicht gut kommunizieren. Und Politik gibt im Moment den Bürgern, egal in welcher Partei und in welcher Struktur, kommunal vielleicht nicht so, aber Landesebene und Bundesebene, nicht das Vertrauen. Oder die Politik drückt dem Bürger gegenüber kein Vertrauen aus. So, absolut. Das glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir AfD-Wähler sehen. Denn die sind nicht alle rechtsradikal, ganz sicher nicht. Die suchen einfach nur eine Lösung. Es ist wie so ein Trump-Wähler in Amerika. Wenn der Trump sagt, das sind jetzt 39%, die EU an Steuern erhebt, dann glauben die das ja erstmal. Das wird ja nicht hinterfragt. So, das ist der eine Punkt. Jetzt bin ich aber mit der AfD dann durch. Aber eins macht die AfD in den kommunalen Bereichen, ist AfD gegen Neubauten. Ist ja mein Metier, ja. Und warum wollen die keine Neubauten? Weil sie ja dann ihre Prozente und ihre Kommune behalten. Denn gerade im Berliner Umland haben wir eine starke AfD und die wollen keinen Zuzug, weil das sind ja nur Linke, in Anführungsstrichen, oder auch Grüne. Und die wählen dann nicht die AfD. Also da sehen die ihre Potenziale schwimmen. Und deshalb sind die immer im kommunalen Bereich gegen Neuentwicklungen.
Interessant.
Ich will die Kommunen jetzt nicht alle aufzählen, aber genau so ist es. Also da sind die schon positioniert. Das steht vielleicht nicht unbedingt in einem Programm, aber manchmal drückt sich das richtig durch. Ich bin ja oft bei kommunalen SVV-Sitzungen oder Planungsausschusssitzungen dabei. So, und jetzt aber mit der Zukunft. Wir müssen jetzt wirklich mal den Blick in die Zukunft richten. Ich finde es auch ganz wichtig. Aber trotzdem müssen wir sehen, wo kommt was her. Wir hatten den Knick mit der Förderung. Wir hatten den Knick durch das Heizungsgesetz. Das hat depressiv gemacht, frustriert, nicht depressiv, frustriert, hat Käufer frustriert und auch Anleger vorsichtig. Und meine Hoffnung wäre jetzt, dass durch die neue Regierung, auch durch die Kredite und durch die unterschiedlichen Programme wieder Hoffnung und Verlässlichkeit ausgestrahlt wird. Weil das waren zwei ganz wichtige Punkte, die jeden Investor, egal in welchem Bereich, ob beim Fonds oder bei anderen Dingen oder auch ein Projektentwickler, der hat keine Verlässlichkeit mehr in der Politik gesehen. Mhm. Und wenn die wieder da ist und wenn das wieder hergestellt würde, dann glaube ich, dann wird es sowas wie einen leichten kleinen Aufschwung geben. Unabhängig von den ganzen Themen Kosten, Zinsen, Reduzierung, Vereinfachung, Verschlankung. Ja? Mhm. Aber wir brauchen erstmal einfach den Impuls.
Ja.
Und der Impuls heißt Vertrauen. Ich glaube, das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, Sie kriegen es hin.
Wir kriegen es auch bei unseren Kunden mit. Wir haben ja einen Großteil ausländische Fondsgesellschaften, alles Mögliche, zumindest ausländisches Kapital. Die haben in den letzten mindestens 18 Monaten sehr auf der Bremse gestanden. Also keine neuen EK-Zusagen für ihre Vehikel. Und sie lauern im Moment. Es gibt schon einige, die es wieder positiv sehen, weil sie sagen, ja, wir haben das Thema, klar, das Thema hohe Zinsen, wir haben das Thema hohe Baukosten, aber wir haben auch das Thema, wir haben eine Wohnungsknappheit. Also durch den, nennen wir es Zuzug, den wir hatten, haben wir halt, und das wird immer gut bleiben. Gleiches gilt für Büro. Büro ist ja im Moment so ein, nicht gerade en vogue. Ja. Sehe ich aber nicht so pessimistisch. Aus dem Grund ist, Projektentwicklung für Bürobauten werden sich von Bankseite derart verteuern, weil die Eigenkapitalhinterlegung bei den Banken für Büroprojekte oder Gewerbeprojektentwicklung sich von 15% auf 150% geschoben haben. Das heißt, das wird so nicht mehr funktionieren. Also da wird es alternative Finanzierungswege geben müssen. Und das, was da ist, ja, da haben wir einen Leerstand, aber auch der wird sich wieder entwickeln. Also da sehen wir auch so Konversionssachen, wo dann Wohnen rausgemacht wird. Also das sehe ich nicht so pessimistisch. Und Wohnen ist immer noch knapp. Also, und auch da ist die Wirtschaft, die Immobilienwirtschaft an der Stelle, auch kreativ genug, glaube ich, Wege zu finden, wie können wir es hinstellen. Es werden vielleicht nicht die topschönsten Häuser sein. Man nennt es jetzt serielle, industrielle.
Serielles Bauen.
Ja, früher hatten man es Platte. Ja, also dahin wird sich es ja irgendwo entwickeln. Also das Wohnen ist immer noch knapp und das wird sich so schnell nicht ändern lassen. Also die Investoren sind gerade mit einigen auch unterwegs, die auch großes Kapital zur Verfügung stellen, um Wohnungsbestände zu kaufen, auch was zu bauen. Also gerne eigentlich so Nachverdichtungsthemen kaufen sie. Mal eine Anlage, wo noch ein Eckchen frei ist, wo man was bauen kann. Das sehen wir verstärkt. Und die sagen, ja, wenn wir das Grundstück halbwegs günstig kriegen, wenn es geht, nicht Berlin, das muss man auch dazu sagen. Also die haben die Wahlergebnisse gesehen. Wir haben relativ viel im Speckgürtel tatsächlich. Ja. Also die im Speckgürtel unterwegs sind und sagen, ja, gerne so Potsdam oder ich sag mal im Südlichen oder im Nördlichen. Also eigentlich egal, rund um Berlin, auf dem Ostnamer Tesla. Als Werk, also da ist ein Riesendruck im Markt. Also da haben wir genug, die sagen, ja, machen wir Berlin, wenn es geht, nicht unbedingt. Da müssen wir uns genau anschauen. Aber grundsätzlich positiver als noch vor einem halben Jahr, sag ich mal. Und Sie schauen natürlich klar auf die Regierungskonstellation, was es drin steht, was beschlossen wird, also was wirklich aktuell ist. Und dann, glaube ich, werden wir auch wieder einen Startschuss von ausländischem Kapital sehen.
Also wir brauchen 700.000 Wohnungen bundesweit.
Mhm.
Ja? Also ich glaube, zum Regierungsantritt von Frau Geibitz sprach die, dass sie 400.000 Wohnungen bauen will. Zu diesem Zeitpunkt war es noch unter 400.000 Wohnungen, die wir gebraucht hätten. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Zeitraum jetzt von 3 Jahren.
Ja.
Das hat sich verdoppelt. So, das heißt aber auch, dass nichts gebaut wurde oder sehr wenig. Das, was Andreas ja eben auch schon gesagt hat.
Aber ich gebe Stefan auch recht. Das sind Wohnungen für Ukrainer. Das sind Wohnungen für sozial prekäre Situationen. Das sind ja nicht die Wohnungen unserer sozialen Bubble. Ne?
Ja.
Da muss man immer auch mal, man muss sehr, ich sage mal, bei Wolfgang Geser in meinen 36 Jahren, ich habe viel zu wenig Soziologie gemacht. Ne? Also eigentlich muss man für jede soziale Blase, für jede, Sinusmilieus, einen eigenen Wohnungsmarkt
Ja, aber der Mittelstand, ne, ist ja auch da, der kriegt auch keine Wohnung. Also natürlich, ja, braucht man eine Sozialquote und braucht einen geförderten Wohnungsbau. Ja, der ist aber im Prinzip, wenn du Berliner Modell siehst, ist das, es gibt kaum eine Stadt, wo das nicht mit abgedeckt ist. Es gibt ja schon Städte wie Düsseldorf oder Hamburg, da sind das 50%. Da muss man sich, ja, schon fragen, ist das eigentlich gut? Weil man dadurch ja auch ein gewisses Milieu schafft, das nicht unbedingt förderlich ist, sondern da besser eine andere Durchmischung wichtig wäre. Aber das stellt im Moment ja auch gar keiner mehr auf den Prüfstand, solche Themen. Aber wir brauchen auch den wohlgesagten Polizisten, Krankenschwestern, Mittelstand, die eine Wohnung brauchen. Ja, und
die haben es schwer.
Und die haben es richtig schwer. Die, ja, sind es eigentlich, die es am schwersten haben. Ja. Das muss man mal ganz klar sagen.
Da sage ich aber, das ist mit diesem berühmten Trickle-Down-Effekt. Also wenn man überhaupt erstmal auch, ich meine, im Moment quetschen wir natürlich auch alle Zugezogenen irgendwie in unsere Wohnungsbestände rein.
Ja.
Wenn man da irgendwo sagt, wir haben eben, die quetschen die nicht rein, sondern haben ein Verfahren dafür, wie wir damit umgehen. Ne? Also ich sage ja auch immer, kein vernünftiger Mensch in Deutschland ist gegen Migration. Die Frage ist nur, wie macht man das? Ne? Also die Frage, wie viel mache ich auf der Asylseite? Wie viele mache ich tatsächlich über, ihr müsst euch halt auch qualifizieren.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Bei uns bedeutet ja Migration, arme Menschen, ja, kommen nach Deutschland, mhm, und leben hier und wollen irgendwann hier arbeiten, in was auch immer. Mhm. Aber Migration ist ja auch noch was ganz anderes. Da kann auch der gut ausgebildete Inder nach Deutschland kommen mit einer IT-Ausbildung, vor der wir niederknien, mhm, aber der findet hier auch nichts.
Ja,
genau. Ja, also, oder auch, ja, Amerikaner können ja demnächst emigrieren, glaube ich, oder sich dann hier.
Ja, genau.
Also die sollten ja eventuell auch kommen. Ja. Werden wir sehen.
Also ich fand zu dem Punkt auch spannend, ich meine, war es die letzten Tage, der BAMF-Chef hat ja da eine, ja, nenn mal, relative Brandrede, ein Rant, wie man so sagt, gehalten. Ich würde dem tatsächlich so folgen. Also das mag sich nach einer AfD-Position anhören, die sehe ich nicht an der Stelle, weil er sagt, wir sind klar überfordert und wenn wir unser eigenes politisches System nicht so verändern können, dass es uns gut geht oder besser geht oder wir das beherrschen, dann müssen wir es ändern und da stimme ich ihm vollkommen zu. Also zu sagen, also der Ping-Pong funktioniert ja immer, ja, nee, können wir nicht machen, ist das Asylrecht, ist europäisch auch gelagert, da können wir gar nichts machen. Wir müssen umverteilen, also dieses Umverteilen und mit einem Schlüssel, das hören wir alle seit 10 Jahren und die Probleme wachsen aber zum größten Teil bei uns.
Und da höre ich immer, also bin ich gerne bei Sitzungen vom Deutschen Städtetag, das Problem ist tatsächlich, das kommt Europa, national, Land und die Kommune muss es lösen.
Ne? Die Kommune ist, ja, am Ende der Kette und die muss es lösen. Aber ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch ganz sicher meine Meinung dazu ist, wir sind ein Einwanderungsland, ja?
Ja.
Weil wir so ein starkes Land auch sind. Ja, da sind wir wieder da, wo du eben auch schon mal warst und ich noch nicht drauf eingehen konnte. Wer sind wir in Deutschland? Eigentlich sind wir ein sehr starkes Land. Wir sind ein wirtschaftlich starkes Land. Ja. Wir haben im Moment eine Flaute, eine selbstgemachte teilweise und müssen rausfinden. Aber wir müssen eben auch wieder Mut und Zuversicht finden, damit wir jetzt endlich mal wieder in die Zukunft schauen. Wir brauchen dafür unsere politische Stabilität und wir brauchen einen berechenbaren Gesetzgeber.
Genau.
Ja. Und das Gefühl hat man in den letzten 3 Jahren nicht, dass wir den haben. Und das haben wir jetzt geändert. Werden wir sehen, was dabei rauskommt. Aber wir sind ein Einwanderungsland und die Politik wird sich damit beschäftigen müssen. Und das müssen die schon seit Jahren. Genauso wie die Brücken saniert werden müssen oder genauso wie wir die Bundeswehr haben verkommen lassen. Mhm. Was die Bundeswehr auch nicht verdient hat, weil ich finde es ganz wichtig, dass es eine Einrichtung, eine Institution in diesem Land gibt, die ja auch einen Dienst an der Allgemeinheit über die ganzen Jahre verrichtet hat. Es gibt keine Flut, keine Krise, wo die Bundeswehr nicht da war.
Und geht gleich in die Polizei im Freitag. Ne?
Ja, so. Und dann kommt jetzt das Thema Wehrpflicht. Und ich finde es ja total charmant, dass das Grundgesetz es nicht vorsieht, dass Frauen in die Bundeswehr kommen und dass sie dann dafür eine Zweidrittelmehrheit wieder brauchen.
Wir kommen ja so langsam zu. Gestern habe ich mit einem Studienfreund von mir gesprochen und habe gesagt, wahrscheinlich ist das so, dass die 60- bis 70-Jährigen, die dürfen dann jetzt wieder den Wehrdienst machen, weil wir wissen wenigstens, wie G3 auseinandergenommen wird, jetzt
zusammengesetzt wird.
Also ich bin ja bekanntlich jetzt, man kann es von der Stimme hören, sehen kann mich ja keiner, aber ich bin eine Frau, also ich weiß es nicht. Ja. Weil das Thema ist ja tatsächlich an mir komplett in dieser Generation vorbeigegangen. Ja, cool. Und natürlich finde ich es nicht charmant, dass Frauen jetzt nicht einberufen werden können, sondern im Zuge der Gleichberechtigung müssten die genauso einberufen werden dann wie junge Männer.
Wie es der IDF also in Israel auch macht. Oder so,
ja, das nicht nur Israel, das gilt für viele Armeen. Ne? Jetzt ist natürlich diese Frage, die sich ein Ukrainer oder eine ukrainische Frau überhaupt nicht fragen durfte, will ich das? Ja, sondern die hatten gar keine andere Lösung mehr. Bei uns kannst du dich ja jetzt noch fragen, will ich das überhaupt?
Es gab so viele Tabus, auch in der letzten Zeit. Wir werden viele Tabubrüche haben und das wird vielleicht auch den Immobilienmarkt wieder auf die
Beine. Ich glaube, wir sind alle ganz positiv hier, dass das auch in Zukunft wir mit der Regierung oder vielleicht erst mit der nächsten, das schauen wir mal, aber auch im Immobilienmarkt und auch volkswirtschaftlich hier weiter nach vorne kommen, weil wir auch merken, durch den Wind, der über den Atlantik pfeift, dass wir in Europa ein bisschen dichter zusammenrücken und da gibt es, glaube ich, Momentum, was man gut nutzen kann. Also auch mit denen, die vielleicht gerade nicht so von den Ländern nicht so gern dabei sind, aktuell oder eine andere Meinung haben, das muss man respektieren, aber trotzdem sind sie ja ein Teil unseres Kontinents und ich glaube, da rückt gerade eine Menge zusammen. Ich glaube, dass das für Europa durchaus positiv werden kann und speziell auch für Deutschland als Führungskraft an der Stelle.
Packen wir es an, da wo wir es können.
So ist es. Schönes Schlusswort. Dann, ja, darauf noch ein kleines Tropfen.
Vielen Dank, Stefan. Also mein Eis ist geschmolzen.
Und dann muss er schnell.
Mein ganzes Glas ist fast leer.
Ja, du hast zwischendurch getrunken. Ich war hier so an dem Mikrofon festgebunden. Ich kam nicht bis zum Glas.
Herzlichen Dank.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.